der Automation Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge über Technologien, Trends und Nutzen von Automation.
Wir, das sind Kurt Bettenhausen und ich, Thomas Tauchnitz. Wir freuen uns darüber, dass ihr in dieser Folge dabei seid. Interessante Gäste, aktuelle Themen und offene Gespräche sind das, was ihr von uns erwarten könnt.
Herzlich willkommen, Michael Pelz, stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der Namur und Automation and Digitization Manager bei Sudarshan Germany. Lieber Michael, bitte stelle dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor und erzähle uns auch kurz, was das Unternehmen Sudarshan macht.
Ja, mein Name ist Michael Pelz. Ich bin im Bereich der Prozessautomatisierung und Digitalisierung, wie gerade gesagt, bei der Firma Sudarshan aktiv. Die Firma Sudarshan ist einer der größten Pigmenthersteller für organische und anorganische Pigmente weltweit. Und zu meiner Person, ja, angefangen habe ich als Automatisierer, damals hieß das noch Mess- und Regelmechaniker bei einer Höchst AG, also somit schon etwas länger her. Und nach einem anschließenden Studium mit den Schwerpunkten Regelungstechnik und Informatik konnte ich dann in unterschiedlichen Bereichen als Betriebs- und Projektingenieur jede Menge Erfahrungen in der Prozessautomatisierung sammeln und bin danach in die globale Rolle als Automation und Digitalization Manager gewechselt. Und vielleicht an der Stelle noch zu erwähnen, ja, bei den vielen verschiedenen Aufgaben hat mir die jahrelange Mitarbeit in der Namur sehr geholfen und hilft auch heute noch. Wie gerade eben ja gehört, bin ich dort Mitglied im Vorstand und auch aktiv zu einigen, sagen wir mal, besonderen, interessanten Themen. Und sehe mich an der Stelle auch als klarer Befürworter für eine solche Endanwenderorganisation, vor allem wegen des Mehrwertes für unsere Unternehmen, gerade in Richtung Zukunft der Prozessautomatisierung.
Lieber Michael, du hast ja, wie ich auch, bei der großen Höchst AG angefangen. Und jetzt bist du in einem indischen Unternehmen tätig. Prozessautomatisierung hast du immer gemacht, aber wie hat sich die Unternehmenssituation für deinen Blick auf die Technologie, auf die Automatisierung ausgewirkt? Das ist ja was anderes in einem Großkonzern und in einem Standort eines auch globalen Konzerns, aber einen, der ja sehr viel enger aufgestellt ist.
Ja, die Themen werden natürlich weiter zusammengefasst. Das heißt, dort, wo man vorher die, sage ich mal, Experten hatte für bestimmte Bereiche, man dort Teams hatte, hat man jetzt vielleicht eine kleinere Gruppe. Die kleinere Gruppe übernimmt breitere Bereiche. Das hat aber nicht nur Nachteile, das hat natürlich auch gewisse Vorteile, denn die Schnittstellen werden weniger. Das heißt, in einem großen Unternehmen müssen sozusagen auch die abteilungsweisen Schnittstellen gut gepflegt werden, dass man dort auch entsprechend Projekte, Konzepte, Technologien implementieren kann. In einem kleineren Unternehmen können das kürzere Wege sein und kann das auch schneller funktionieren. Wie gesagt, beides hat so seine Vorteile, was auch Ressourcen angeht. Interessant ist aber, wie gesagt, auch beides. Und im Moment, wie gesagt, sind wir auch noch am Aufbauen. Wir sind ja relativ neu jetzt in der Firma Sudarshan. Und jetzt wächst natürlich auch erstmal so einiges zusammen. Das, was es vorher bei Sudarshan gab, was es auf der anderen Seite von Clariant und Heubach Seite aus gibt. Und das ist eigentlich jetzt der interessante Prozess, den wir gerade erleben, wie diese Bereiche dann zusammenwachsen und wieder dann einen aktiven Bereich ergeben.
Michael, du bist im Unternehmen sowohl für die Automation als auch für die Digitalisierung zuständig. Wie passen diese beiden Fachgebiete für dich zusammen und wo unterscheiden sie sich für dich?
Gar nicht so einfach zu beantworten, denn das Thema Automatisierung und Digitalisierung, zumindest aus meiner Sicht, wächst ja gerade in den letzten Jahren immer weiter zusammen. Sagen wir mal, ganz früher hatte man eine klare Trennung, sagen wir mal, von Automatisierungsseite und IT-Seite. Wenn dort über Digitalisierung gesprochen wurde, war sehr oft der IT-Bereich dort gemeint. das wächst im Moment sehr eng zusammen, egal ob jetzt IT, OT oder auch halt direkt im Automatisierungsbereich. Wir sehen dort sehr große Überschneidungen, gerade Richtung Datenmanagement, Datenhandling, Datenauswertung, Optimierung. Das sind alles digitale Bereiche, die es früher so nicht gab. Das heißt für mich eigentlich Automatisierung ohne Digitalisierung heutzutage, behaupte ich mal, gibt es gar nicht mehr. Und somit muss man eigentlich immer beides betrachten. Vor allen Dingen, wenn ich eine heutige Automatisierung sehe, dann ist die nicht mehr so monolithisch aufgebaut wie früher. Ich habe viel mehr Schnittstellen, ich verlinke viel mehr miteinander. Also ich habe nicht mehr einen Produktionsbetrieb mit einem Automatisierungssystem in sich gekapselt, vielleicht noch einen eigenen Historien dabei und das war's. Sondern ich verlinke die Systeme miteinander. Ich habe ein PIMS-System oben drüber oder eine Cloud-Anwendung. Und somit ist das Thema Digitalisierung eigentlich immer mit zu betrachten und in meinen Augen ein fester Bestandteil der Automatisierung geworden.
Ja, danke schön. Michael, du bist seit gefühlten 30 Jahren in der NAMO aktiv und auch seit 7 Jahren im Vorstand gestaltend. Welche Beiträge der NAMO waren und sind in deinen Augen besonders wichtig für die Automation und Digitalisierung?
Oh, auch keine einfache Frage, denn da gibt es, glaube ich, eine ganze Menge. Vor allen Dingen, weil ich denke, als wir angefangen haben, über das Thema Digitalisierung in der Automatisierung zu diskutieren und diese mit zu implementieren, das Thema IT-OT zu diskutieren, gab es schon NAMO-Empfehlungen und Arbeitskreise, die sich mit den Grundlagen dort beschäftigt haben. Wenn ich jetzt überlege, kann ich sagen, weil ich selbst in einem damaligen Feldbus-AK aktiv war, dort ging das Thema Digitalisierung auf Feldebene schon los. Und hier wurden die Grundlagen geschaffen in solchen Arbeitskreisen bis hin dazu, dass wir mittlerweile über das Thema Modularisierung sprechen, also das Thema MTP, Thema NAMO, NAMO Open Architecture, also einen zweiten digitalen Kanal, das Thema APL, also jetzt einmal der potenzielle Nachfolger des Feldbusses, jetzt mit Ethernet-Kommunikation im Feld, aber halt auch so Dinge wie, dass wir mit dem Thema Verwaltungsschale uns beschäftigen, dort mit den entsprechenden Gremien zusammenarbeiten oder ganz tatkräftig Process X unterstützen, weil wir hier für solche Datenökosysteme ganz wichtige Aufgaben in Zukunft sehen. Das heißt, ich glaube, die NAMO hat viele Grundlagen geschaffen, die wichtig waren für das Thema Digitalisierung, man es damals aber vielleicht noch gar nicht so gesehen hat, auf die wir aber jetzt aufbauen und zum anderen wir teilweise ganz neue Themen wirklich gefördert haben und im Moment aber auch gerade dabei sind, da kommen wir vielleicht auch später nochmal dazu, diese Themen halt nicht nur technisch umzusetzen, sodass sie irgendwann mal in ein Produkt münden, sondern wir im Moment auch aktiv dabei sind, diese Technologie dann auch in unsere Anlagen zu verbringen. Also das Thema, wie kann ich die Technologie wirklich so reifen, dass wir sie in Projekten auch einsetzen können und wirklich einen Mehrwert haben. Und das zieht sich dann schon wie so ein roter Faden durch die verschiedenen Arbeitskreise, Arbeitsfelder bis hoch in den Vorstand, dass man sich dort Ziele gesetzt hat, nicht nur eine Technologie toll auszuformulieren, sondern wirklich, wir schauen bis zum Schluss drauf, bis dieser Mehrwert halt auch gehoben werden kann im Unternehmen. Und das finde ich mittlerweile eine tolle Entwicklung auch in der NAMO, dass wir so weit gehen, gerade was das Thema Digitalisierung und Automatisierung angeht.
Michael, bis hier haben wir entweder nach Sudarshan oder nach der NAMO gefragt und jetzt versuchen wir das mal zusammenzubringen. Die Sudarshan-Betriebe in Deutschland sind Brownfield im besten Sinne der Definition und teilweise schon sehr lange in Betrieb. Welche Innovationen der NAMO gibt es, die euch jetzt auch in den Brownfield-Betrieben nutzen?
Ja, da gibt es eine ganze Menge Technologien, die wir an der Stelle gerade im Brownfield-Bereich einsetzen können. Denn im Moment werden Produkte zu verschiedenen Technologien gerade marktreif, sodass wir sie dann auch einsetzen können. Und das Gute ist, dass viele dieser Technologien, ich sage jetzt mal, modular aufgebaut sind. Damit meine ich nicht das MTP für die Modularisierung, sondern dass diese Technologien auch im Rahmen von kleinen Projekten eingesetzt werden können. Früher sind neue Technologien im Rahmen von Großprojekten verwendet worden. Das sieht im Moment gerade nicht so perfekt aus. Durch die wirtschaftliche Lage sind oft viele Großprojekte, vor allen Dingen, wenn es um neue Technologien, Thema Digitalisierung geht, eher auf Eis gelegt. Wir sehen aber hier bei Themen wie APL, also Ethernet in the Field, einen digitalen Kanal aus der Feldebene, das Thema NOAA als sicheren zweiten Kanal oder auch halt MTP für die Modularisierung. All diese Technologien kann ich im Rahmen von Kleinprojekten umsetzen, wenn ich mir vorher Gedanken gemacht habe, wie das Gesamtbild aussehen soll. Das, denke ich, ist wichtig. Und da dies möglich ist, sind diese Technologien auch sehr gut geeignet, um Brownfield-Anlagen, sage ich mal, in eine digitale Zukunft zu transformieren. Und deswegen auch sehr hilfreich für Unternehmen wie zum Beispiel eine Sudarshan, für Brownfield-Anlagen, diese schrittweise über kleinere Projekte halt auch immer weiter zu digitalisieren. Und das, denke ich, wird auch das Ziel sein, nicht nur von Sudarshan, sondern ich glaube auch bei vielen anderen Unternehmen in Europa, in Deutschland, wo wir halt nun mal sehr stark auf Brownfield stoßen.
Ich habe gehört, dass ihr ein Projekt gemacht habt, um mal aus einer Hardkommunikation einen NOAA-Kanal abzuzwacken. Wie ist das gelaufen?
Weiß zwar nicht, woher du das schon wieder weißt, aber ja, das stimmt. Die Dynamo und der ZVEI unterstützen solche Implementation-Projekte. Und da gibt es ein NOAA-Implementation-Projekt, welches wir von Sudarshan unterstützen. Und tatsächlich in einer Brownfield-Anlage, also Leitsystem mit Remote-IO, relativ klassisch mit unterschiedlichsten Hardgeräten, unterschiedlichsten Alters sehen wollen, wie können wir die Hardinformationen dieser Feldgeräte über die NOAA-Schnittstelle möglichst einfach digital verfügbar halten und mit dem Vorteil von NOAA, also über ein einheitliches Datenmodell. Im Moment, jedes Hardgerät hat seinen, sage ich mal, eigenen Hardparameter, je nach Version. Wenn ich das jetzt über NOAA nach außen transportieren kann, habe ich ein einheitliches Datenmodell, kann später einfacher auswerten. Und das testen wir im Moment gerade mit Unterstützung auch vom IGR Prüflabor und wollen sehen zum Schluss, welche Daten haben wir verfügbar, zu welchen Kosten, zu welchem Aufwand und werden das dann auch sozusagen über NAMUR zur Verfügung stellen, um für zukünftige NOAA-Projekte ein Beispiel zu haben, auch eine Kostenrechnung zu haben, wie aufwendig das Ganze ist. Sieht im Moment von der NOAA-Seite sehr gut aus. Interessanterweise dort, wo wir gedacht haben, das ist alles schon unter Dach und Fach, also Thema OPC-UA, dort haben wir noch ein paar Herausforderungen, dort müssen noch ein paar Anpassungen vorgenommen werden. Aber die Daten aus den Hardgeräten in ein NOAA-einheitliches Datenmodell zu transferieren, hat erstaunlich gut funktioniert. Und hier sehe ich auch eine sehr, sehr große Hoffnung, wie wir relativ einfach und relativ schnell Brownfield-Informationen aus Anlagen digitalisieren können und dann entweder in bestehenden PIMS-Anlagen oder in Cloud-Systemen verfügbar zu haben, um sie dann für Auswertungen und Optimierungen nutzen zu können. Das wäre ein Riesenschritt in Richtung Digitalisierung für Brownfield.
Ja, und wenn wir vom Brownfield Richtung Greenfield gucken, ihr würdet eine neue Anlage bauen, dort würdest du alle diese NAMUR-Technologien einsetzen oder gibt es Sachen, wo du sagst, noch nicht oder wo du sagst, außerdem würde ich auch noch das und das versuchen?
Ich glaube, man kann mittlerweile eine ganze Menge einsetzen. Man muss halt schauen, was ist auf dem Markt verfügbar, in welcher Breite ist es auf dem Markt verfügbar. Nur was, glaube ich, auf jeden Fall funktioniert, ist die Technologien, die wir im Moment hier auch gerade vorhin schon angesprochen haben, die wir kennen. Also wie das Thema APL, denke, würde ich auf jeden Fall einsetzen. weil es hier an der Stelle relativ, in meinen Augen, relativ einfach einsetzbar schon ist. Denn der Backbone in Richtung APL ist verfügbar. Und wenn es das eine oder andere Feldgerät im Moment noch nicht auf dem Markt gibt, kann ich es ja als Profibusgerät einsetzen und zur Not auch später mal austauschen, weil es an der Stelle über die entsprechende Technologie kompatibel ist. Das Thema MTP, da geht es einfach darum, die Technologie einzusetzen, würde auf jeden Fall Sinn machen, auch in neue Anlagen, dort wo man Package Units einsetzt, um etwas flexibler und modularer zu sein. Hier ist halt immer die Herausforderung, auch mit den Package-Unit-Lieferanten das Ganze zu diskutieren und auszuhandeln, damit die Package-Unit-Lieferanten auch ihren Mehrwert sehen und dann natürlich auch den Schritt, den Entwicklungsschritt in Richtung MTP zu gehen. Ja. NOAA wäre auf jeden Fall ein Thema, weil auch bei Neuanlagen hilft mir das Thema NAMO Open Architecture jetzt mal unabhängig, ob es die normale Prozessindustrie ist oder wie zum Beispiel bei anderen Firmen, die es sehr stark im Bereich PAT, also für die Prozessautomatisierungstechnik einsetzen, als Diagnose- und Maintenance-Kanal, Kommunikationskanal. Und was ich zumindest noch als letzten Punkt vorsehen würde, das ist natürlich noch nicht flächendeckend vorhanden, aber gerade das Thema Verwaltungsschale und Process X, also Datenökosystem, zumindest vom System her, das System so vorbereiten, dass in den nächsten Jahren Verwaltungsschale und Datenökosysteme dort genutzt bzw. angebunden werden können. Weil hier sehe ich eine sehr große Chance und sehe auch, dass es in den nächsten Jahren hier nochmal Entwicklungsschritte geben wird. Spannend wird halt sein, bei solchen Neuanlagen, wie du es eben gesagt hast, und den Beispielen, die ich eben genannt habe, habe ich natürlich immer eine starke Verlinkung meiner Prozessanlage mit verschiedensten Netzwerken. Ist natürlich ganz klar auch das Thema Security. Und das wird halt auch sehr spannend werden in Zukunft, wie ich diesen, ja, sagen wir mal, Spagat hinbekomme, zum einen eine möglichst transparente Anlage aufbauen zu können. Und das ist bei einer Neuanlage aber ähnlich wie bei Brownfield. Aber das Ganze so secure halte und aber auch wieder pflegbar halte, auch in Richtung Security, damit das eine dem anderen nicht gegenübersteht.
Ich habe noch eine ganz gemeine Zusatzfrage. Gäbe es noch ein klassisches Leitsystem oder würde das virtuell werden?
Gute Frage. Ich denke mal, über eine entsprechende Virtualisierung von Teilen der Leitsysteme braucht man heute nicht mehr zu sprechen. Das ist Standard. Es ist eher die Frage, wie sehen dann dort die Controller aus? Habe ich dort noch Hardware-Controller oder bin ich dort an der Stelle halt auch schon digital? Und ich glaube, da ist halt die Frage nach dem Motto, wann wird denn dann oder wann würde denn an dieser Stelle die Greenfield-Anlage gebaut werden? Wenn das jetzt in naher Zukunft ist, würde man wahrscheinlich noch mit einem Hardware-Controller planen, außer es ist eine kleinere Anlage und man ist wirklich sehr innovativ. Aber in weiter Zukunft wird wahrscheinlich auch das virtualisiert werden. Wobei allerdings, das ist jetzt meine persönliche Meinung, virtualisieren heißt ja nicht unbedingt zwingend, dass ich alles wirklich auf Surfern irgendwo virtualisiert habe, sondern das Ganze kann ja eventuell immer noch entweder in einem Produktionsbetrieb oder in einem Industrieparkbereich gehostet sein. Ich denke, da gibt es dann schon noch unterschiedliche Varianten der Digitalisierung und Virtualisierung von solchen Leitsystemen, weil es halt immer noch um das Thema Verfügbarkeit einer Anlage geht.
Michael, wir haben jetzt viel über Technik, Technologien, Innovationen, innovative Lösungen gesprochen und die technische Machbarkeit. In der NAMU arbeitet ihr viel zusammen mit dem ZVEI und jetzt binde ich für unsere Hörerinnen und Hörer die ganzen Abkürzungen nochmal ab. Ethernet APL, den Advanced Physical Layer, NOAA, die NAMU Open Architecture, MTP, Module Type Package für die Automation modularer Anlagen. Jetzt lass uns mal ein kleines bisschen von der Technologie weggehen und fragen, wie schätzt ihr denn das Thema Marktreife und Marktdurchdringung dieser neuen Technologien zum heutigen Zeitpunkt ein? Das könnt ihr natürlich als Anwender nicht aus der Perspektive eines Herstellers, darum geht's auch gar nicht, aber viele Technologien in den letzten 20 oder 30 Jahren, die du ja erlebt hast, haben den Durchbruch nicht geschafft, weil sie nicht eingesetzt wurden. Wie viel ist verfügbar, wie viel ist machbar und wie viel seid ihr auch bereit, heute schon einzusetzen?
Das ist eine ganz wichtige Frage, weil gerade bei den ganzen Technologien, die gerade eben von dir aufgelistet wurden, ist natürlich auch eine ganze Menge Energie und Ressourcen sind eingeflossen. Nicht nur von NAMO-Seite, sondern vor allen Dingen auch von der Herstellerseite. Und natürlich wird dort jetzt auch erhofft, erwartet, dass die Technologien auch eingesetzt werden. Und das ist genau der nächste Schritt. Und ich glaube aber, jetzt als Beispiel APL mit der Taskforce, die NAMO ins Leben gerufen hat, auch in Zusammenarbeit, in enger Zusammenarbeit mit dem ZVI. Hier war ganz klar der Fokus auf die Implementierung, auf die Umsetzung von APL. Und durch diese Taskforce sind wir, glaube ich, einen sehr, sehr großen Schritt weitergekommen. Es sind mittlerweile eine Vielzahl von APL-Projekten bekannt, wobei ich sagen würde, APL ist angekommen. Das heißt, dort, wo ich neue Projekte im Moment plane, mit Feldebene, würde ich auf jeden Fall APL einsetzen, weil der Mehrwert an der Stelle klar ist. Glaube, hier können wir schon sagen, hier sind wir in der Umsetzung. Beim Thema NOAA, das war ja vorhin auch schon in der einen Frage, hier sind wir in einem Implementation-Projekt zusammen mit ZVI und NAMO, um zu zeigen, dass diese Technologie reif genug ist, um wirklich eingesetzt zu werden und zu zeigen, wie groß ist der Aufwand, wie groß ist der Mehrwert, welche Use Cases kann ich damit heben, um auch hier diese Umsetzung zu unterstützen, dass wir wirklich in den Markt kommen. Und bei MTP vielleicht noch als Beispiel, hier haben wir es ja über die neue Host-Organisation von MTP, über die PI, es geschafft, dass die Dokumentation nun mit MTP 2.0 in eine neue Version transferiert wurde und einige vielleicht noch offene Stellen, offene Punkte aus der alten Spezifikation geschlossen wurden, sodass es jetzt den Herstellern auch leichter fällt, Produkte damit umzusetzen. Zumindest das Feedback, was wir erhalten haben. Und hier ist meine große Hoffnung, dass auch wenn diese Spezifikation dann frei verfügbar ist, also MTP 2.0, wir hier dann auch noch stärker sehen, dass MTP in die Automatisierungssysteme, also in die Engineering-Tools der Leitsysteme implementiert wird. Denn sobald das geschehen ist, kann ich als Anwender auch sofort MTP-Projekte umsetzen. Und den Schritt sehe ich bei MTP als nächstes. Also für mich ist in den nächsten 3-4 Jahren, glaube ich, werden wir sehen, dass diese genannten Technologien auch wirklich in den Projekten ankommen und umgesetzt werden. Jetzt vielleicht noch kleiner Wermutstropfen. Wäre die wirtschaftliche Lage im Moment in Europa eine andere, würde das vielleicht auch schon schneller funktionieren. Wir sind einfach dadurch ein wenig ausgebremst, muss man ganz klar sagen.
Heißt aber nochmal, wenn ich das zusammenfasse, die Taskforce hat euch extrem geholfen, die Markt- und Projektübersicht, die ihr gemeinsam angestellt habt, auch das Finden einer neuen Host-Organisation. Welche Ideen diskutiert ihr noch, um den Einsatz dieser neuen Technologien weiter aktiv zu fördern?
Also was wir im Moment gerade auch aktiv vorantreiben, das ist, was vorhin schon mal kurz angesprochen wurde, das Thema Security. Es gibt in der NAMO eine Taskforce zum Thema Security, die sich aber weniger sozusagen um die technische Umsetzung beschäftigt, sondern mehr damit mit den unterschiedlichen Organisationen, die es zum Thema Security gibt, einen Schulterschluss zu finden, wie die Reise in die Zukunft in Richtung Security geht. Das heißt, welche Anforderungen auch auf den Anwender zukommen. Weil wir haben im Moment NIS 1, NIS 2, jetzt demnächst wahrscheinlich in Umsetzung der Cyber Resilience Act. Wir haben mit einem Regierungspräsidium zu tun bei einem Audit. Also wir haben von unterschiedlichen Organisationen erhalten wir unterschiedlichste Anforderungen, die immer erfüllt werden müssen. Und hier wäre ein Schulterschluss der unterschiedlichen Organisationen extrem hilfreich, auch was die Weiterentwicklung von Rahmenbedingungen im Bereich Security angeht. Und hier sehen wir eine große Chance, über eine solche Taskforce dort, sagen wir mal, die Zukunft so zu bereiten, dass das Thema Security ein ganz klarer Mehrwert für die Prozessautomatisierung und Digitalisierung ist und nicht, wie halt auch immer mal wieder gesagt wurde, das ist ja eigentlich mein Bremsschuh, den ich im Moment habe. Weil wir brauchen das Thema Security, wenn wir in die Zukunft schauen und digitaler werden. Aber wir brauchen es vielleicht etwas kanalisierter und etwas strukturierter, gerade in Europa und in Deutschland, damit es keinen negativen Effekt erzeugt.
Das wäre eine tolle Überschrift, vom Bremsschuh zum Mehrwert. Also nicht nur, dass man das Problem effizient löst, sondern dass es auch wirklich hilft, letztlich die Systeme zuverlässiger, stabiler, besser zu betreiben.
Genau, und auch langfristig zu betreiben, weil auch das ist ja, sage ich mal, eine Besonderheit der Prozessindustrie. Wir hatten jetzt ja des Öfteren das Thema Brownfield. Also wir haben viele Brownfield-Anlagen, weil diese Anlagen halt nun mal lange laufen. Wenn wir jetzt hier digitaler werden, brauchen wir natürlich auch Lifecycle-Konzepte und dann spielt das Thema Security natürlich auch wieder mit rein. Aber wir brauchen hier durchgängige Lifecycle-Konzepte, die solche lange Lebenserwartungen halt auch irgendwie widerspiegeln. Mit Sicherheit werden die Zyklen kürzer werden, ja, aber es darf halt nicht so dramatisch kürzer werden. Ich sage es ganz offen, dass sich irgendwelche Produktionen nicht mehr lohnen.
Michael, diese Folge des Automation Podcasts trägt den Titel Zukunft der Prozessautomation. Neue Technologien haben wir schon viele angesprochen. Was sind denn Themen im Bereich der Automation und Digitalisierung, die deiner persönlichen Meinung nach als nächstes auf uns zukommen und quasi schon vor der Eingangstür warten?
Ja, also für mich persönlich extrem interessant ist das Thema Datenökosystem. Denn wenn wir im Moment sehen, wie viel Aufwand wir in unseren Unternehmen, und ich glaube, das ist egal, ob das die Firma Sudarshan ist oder ein großes Chemieunternehmen in Europa oder im Ausland, wir betreiben sehr viel Aufwand mit Schnittstellen. Also Schnittstellen zu Vorproduktlieferanten, zu unseren Kunden auf der technischen Seite, zu Instandhaltern, zu Werkstätten und so weiter. Und diese Schnittstellen sind im Moment sehr oft proprietärer Art. Und das heißt, in Zukunft jede proprietäre Schnittstelle muss gepflegt werden. Wenn wir hier schaffen würden, so wie wir, sagen wir mal, vor 5 Jahren bei der Digitalisierung über Schnittstellen gesprochen haben, die über einen Betriebsbereich hinausgehen und damit das Cluster erweitert haben, wir jetzt über die Datenökosysteme diesen Cluster auch über die Firmengrenzen erweitern können, und auch dort dann, sagen wir mal, ein Lifecycle-Konzept haben für ein solches System, auch wieder inklusive Security-Mechanismen, inklusive Datensicherheit, dann hätten wir einen sehr großen Schritt erreicht. Und ich glaube, in der Automobilindustrie hat man dort ja schon eine ganze Menge mehr umgesetzt, weil man dort natürlich noch viel mehr Schnittstellen, gerade mit Vorproduktelieferanten hat. Das haben wir in der Chemie, Pharmazie, Öl und Gas aber auch. Und ich glaube, das wird einer der nächsten Schritte sein, diese Datenökosysteme so zu etablieren, auch wieder, dass sie nicht nur große Unternehmen, sondern auch kleine Unternehmen einsetzen und nutzen können und einen Mehrwert davon haben.
Das sind sehr schöne praxisnahe Beispiele. Was sind denn darüber hinaus weitere betriebliche Aufgaben, Herausforderungen und vielleicht sogar echte Schwierigkeiten, für die es heute noch keine passende Antwort gibt und die eine gezielte Weiterentwicklung der Automation und Digitalisierung dringend benötigen?
Ja, fallen mir gerade 2 Punkte ein. Das eine ist das Thema Demografie. Ich glaube, hier werden wir auch Richtung Automatisierung und Digitalisierung einen wichtigen Beitrag leisten müssen. Weil wir befinden uns gerade mitten in der Demografie. Also wir reden nicht mehr drüber, sie ist angekommen. Und gerade wenn wir im Moment schauen, wie es in den nächsten Jahren weitergehen soll, das Thema Fachwissen, was erhalten werden soll, und die Komplexität von zukünftigen Systemen, die ja eher steigen wird und nicht einfacher wird, werden wir dort andere Mechanismen benötigen. Und dafür ist es wichtig, im Endeffekt weitere Entwicklungen voranzutreiben. Und jetzt haben wir bisher noch in dem ganzen Podcast überhaupt nicht das Wort KI in den Mund genommen. Das müssen wir jetzt natürlich auch noch machen. Aber ich sehe auch mit dem entsprechenden Auswirkungen, KI in anderen Systemen zu verlinken, das Thema autonome Produktion, wo wir ja gesehen haben, in einigen Firmen, die wirklich solche Projekte schon umgesetzt haben, und zwar sehr erfolgreich, gerade in Kombination Automatisierung, Digitalisierung mit KI. Aber jetzt nicht unbedingt zu sehen als ChatGPT, sondern mehr mit gekapselten KI-Systemen. Ich glaube, dort wird es eine riesige Veränderung ergeben. Beispiel Programmierung von Leitsystemen. Ich glaube, in Zukunft wird die Standardprogrammierung von solchen Systemen über KI-Systeme laufen und der entsprechende Fachautomatisierer auf Hersteller- oder Anwenderseite wird danach nochmal Anpassungen vornehmen. Und da wird, glaube ich, ein großer Umbruch stattfinden, aber auch nicht von heute auf morgen. Und ich glaube, das muss man auch wieder gut begleiten mit den Fachexperten auf Anwender- und auf Herstellerseite. Aber ich glaube, da werden wir eine ganze Menge Veränderungen erleben.
Leitsystemprogrammierung mit Hilfe der KI. Das ist eine spannende Aufgabe.
Ja.
Ja, aber es soll ja auch mal ein bisschen in die Zukunft gehen.
Absolut. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Das Thema Migration von einem alten System in ein neues System, glaube ich auch. Da wird uns die KI in Zukunft extrem weiterhelfen, was im Moment sehr, sehr aufwendig ist. Jetzt bin ich mal ganz frech Richtung Zukunft. Keine Ahnung, vielleicht werde ich dafür jetzt auch gescholten. Aber wenn eine KI ein Leitsystem migrieren kann, dann kann eine KI eventuell auch ein Leitsystem A in Richtung Leitsystem B migrieren. Das heißt, auch dort wird es dann vielleicht wesentlich offener und flexibler werden, was das Thema Automatisierungslandschaft angeht. Schauen wir mal.
Spannend. Ja, Michael, als wir beide bei Höchst waren, da wurden Innovationen meist irgendwo in einem Technikum ausprobiert und dann konnte man bei einer Neuanlage in die schöne neue Welt einsteigen. So ist die Situation im Moment in Deutschland und Europa nicht, das hast du ja gesagt. Das heißt, man muss irgendwie während des Galopps das Pferd umsatteln auf neue Technologien. Was natürlich viel schwieriger ist. Wie kann das trotzdem gelingen?
Ja, auch keine einfache Frage. Ich glaube, jetzt als Beispiel für einen Standort Frankfurt haben wir das Glück, dort gibt es ein Prüflabor der IGR. Das heißt, dort kann ich natürlich gerade neue Technologien mit einem relativ geringen Risiko testen. Nicht nur testen, aber auch, sondern ich kann auch meine eigenen Mitarbeiter in neue Technologien schulen. Und erst wenn das stattgefunden hat, also der Test hat stattgefunden, die Mitarbeiter haben mal, sage ich mal, erste Berührung aufgenommen mit diesen neuen Technologien, die Grundlagen verstanden, kann ich Projekte umsetzen. Und da helfen dann aber auch wieder, wo wir, glaube ich, angefangen haben, da helfen dann eventuell auch Kleinprojekte. Ich sollte vielleicht dann nicht für eine ganz neue Technologie und ich habe vielleicht wenig Experten zu diesem Thema, dann die kritischste Anlage mit entsprechend kurzer Deadline dann umsetzen, sondern vielleicht erstmal in Nebenaggregat eine kleine Anlage, die an der Stelle ausgetauscht wird, dort eine neue Technologie implementieren. Die ganzen Fachfirmen drumherum lernen dabei ebenfalls, nicht nur die eigenen Mitarbeiter, also die Planer, Montagefirmen und so weiter. Und danach dann im zweiten Schritt, dann kann ich anfangen, diese Technologien auszurollen. Ich glaube, das hat aber auch schon ein paar Jahre vorher ganz gut funktioniert und hilft im Moment auch. Was natürlich auch hilft, ein kleiner Werbeblock, ist natürlich, wenn man Mitarbeiter hat, die in der Namur mitarbeiten. Denn durch die Community habe ich natürlich auch Zugriff auf Fachexperten, die mir weiterhelfen bei solchen Projekten, die ich so einfach ohne eine Mitgliedschaft in der NAMU nicht hätte, sondern ich muss sie vielleicht durch irgendwelche Consulting-Firmen einkaufen. Ich glaube, das ist schon ein echter Mehrwert.
Michael, kommen wir mal zu einer sehr persönlichen Frage, gerade auch im Hinblick auf potenziellen Nachwuchs. Wie Thomas so schön sagte, du bist seit gefühlten 30 Jahren in der Prozessautomatisierung aktiv. Was fasziniert dich denn über diesen langen Zeitraum und auch heute noch persönlich an Automation und speziell an der Prozessautomatisierung?
Was mich fasziniert und tatsächlich, was mich immer noch fasziniert, sind die Möglichkeiten. Also die Möglichkeiten, die es auch jetzt heute gibt und wir vielleicht noch gar nicht umgesetzt haben. Und das ist genau diese Entwicklung. Wir haben mal angefangen mit einer Automatisierung in einer Anlage. Die war für sich völlig autark. Danach wurde ein ganzer Betrieb automatisiert. Wir haben jetzt Automatisierung von ganzen Bereichen, Standorten mit zentralen Messwerten, die möglich sind. Und wir hatten vorhin über das Thema Datenökosystem gesprochen. Also wie kann ich im Endeffekt ganze Bereiche global miteinander verlinken oder Kunden, Vorprodukte, Lieferanten, solche Datennetze aufbauen. Also es wird immer etwas globaler, es wird immer etwas vernetzter. Und trotzdem aber mit den Möglichkeiten, die sich so langsam ergeben, also diese Bausteine, diese Puzzlesteine, und das finde ich das Interessante, auch die mit Herstellern und Anwendern zusammen erarbeitet wurden in den letzten Jahren. Das sind diese ganzen Abkürzungen von vorhin, dass die halt nicht nur alleine stehen. Also ich kann nicht nur ein APL-Projekt umsetzen oder ein MTP-Projekt, sondern ich muss das eigentlich als Puzzlesteine sehen. Und mit diesen Puzzlesteinen kann ich sehr unterschiedliche Projekte umsetzen. Und zwar so, dass bei der Firma A möglichst effizientes Projekt ergeben. Bei der Firma B würde diese Puzzlesteine anders genutzt werden, um ein ähnliches, aber doch anders geartetes Projekt umzusetzen, um dort den möglichst höchsten Mehrwert zu erzielen. Und das finde ich gerade im Moment so extrem spannend, dass es nicht eine Master-Technologie gibt, die setze ich ein und Punkt, sondern es gibt mehrere Technologien. Ich bin eigentlich sehr flexibel und habe damit für die Zukunft sehr viele Möglichkeiten und habe auch die Möglichkeit, die Geschwindigkeit selbst festzulegen an der Stelle. Und das finde ich unglaublich interessant und freue mich auch schon in den nächsten Jahren, den Weg halt so weit es geht, so gut es geht, mit dem eigenen Fachwissen halt auch weiter zu begleiten, weil ich finde das super spannend.
Ja, hast ja vorhin schon von modularen Automatisierungslösungen gesprochen. Insofern irreführendes Wort, weil wir eben auch modulare Automation mit dem MTP haben. Aber Puzzlestein ist vielleicht dann ein besseres Wort dafür, weil es nicht verwechselt werden kann. Michael, du hast schon viel erreicht. Wenn eine Fee dir anbieten würde, drei Wünsche erfülle ich dir. Was hättest du für Wünsche an die Dame?
Drei Wünsche. Eigentlich, mal gucken, ob es drei Wünsche werden. Also mein Wunsch ist eigentlich der, dass wir tatsächlich in den Unternehmen, aber auch auf Herstellerseite etwas offener und globaler denken, weil wir entwickeln sehr viel und ich glaube, das, was wir in den letzten 20 Jahren entwickelt haben, in der NAMUR auf Herstellerseite. Da waren sehr, sehr viele gute Lösungen dabei. Die sind zum Teil aber nicht so effizient geworden, dass wir sie haben umsetzen können, um den eigentlichen Benefit zu erreichen, weil halt an vielen Stellen doch wieder in Silos gedacht wurde. Also wenn ich eine gute Idee habe, heißt das noch lange nicht, dass die Idee auch genauso umgesetzt wird, sondern an vielen Stellen, und ich glaube, das ist nicht nur bei Herstellern, das ist auch bei uns Anwendern so, wir schauen natürlich auf unseren Bereich, auf den Part, in dem wir Geld verdienen und schauen, wie kann ich eine Technologie, ein Konzept dort einsetzen. Dabei verbiegen wir manchmal aber auch dann diese Technologie oder dieses Konzept so, dass nicht mehr der wirkliche Benefit dort zu heben ist. Und wenn mit der Frage des Wunsches und der Fee, hier wäre tatsächlich etwas globaler zu denken, gerade im Bereich Europa und Deutschland, weil wenn wir hier die Technologien wirklich etwas offener, globaler einsetzen würden, mehr über standardisierte Schnittstellen reden würden als über proprietäre Schnittstellen, dann glaube ich, könnten wir uns in Europa auch besser behaupten wie im Moment. Denn im Moment ist das Thema Technologie zwar zum Teil gut umsetzbar, die Lifecycle-Kosten für solche Systeme sind aber nicht unerheblich. Und mit so einem größeren Gedanken, standardisierten Schnittstellen, könnten wir diese Kosten senken und die Systeme damit wesentlich effizienter in Zukunft betreiben. Und da das so ein großer Wunsch ist, hätte ich jetzt gesagt, die drei Wünsche in den einen gepackt, dann wäre ich schon glücklich.
Ja, danke schön. Michael, gibt es noch Punkte, wo du sagst, ach, da hätte ich mir noch eine Frage gewünscht, was wir noch nicht besprochen haben, was du für wichtig fändest für die Zukunft der Prozessautomatisierung?
Ich denke, das, was wichtig ist, aber ich glaube, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, ist halt wirklich das Thema Nachwuchs. Wir sehen im Moment auch an den Universitäten, wenn es um den technischen Bereich geht, ja alleine schon in der Schule das Thema MINT, dass wir dort immer weniger Interessenten sehen. Wir aber gerade, wenn wir über Automatisierung, Digitalisierung sprechen, für die Zukunft gerade hier die Fachexperten benötigen. Und hier, glaube ich, müssen wir uns überlegen, wie wir dort auch aktiv werden. Auch von NAMOR-Seite diskutieren wir das schon auch seit ein paar Jahren und versuchen, einige Dinge zu fördern. Aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wenn wir hier Weiterentwicklung fördern wollen, wir auch entsprechende Fachexperten brauchen und hier im Endeffekt den Nachwuchs fördern müssen für den Bereich.
Michael, damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Welche drei Schlüsselbotschaften möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern zum Schluss mit auf den Weg geben?
Erste Schlüsselbotschaft, nicht warten, sondern machen. Muss nicht groß sein, sondern klein. Das wäre die zweite Schlüsselbotschaft. Also es muss kein Großprojekt sein, auch ein Kleinprojekt reicht aus, um Technologien einzusetzen. Und die dritte Botschaft ist an der Stelle, es eventuell auch mal gemeinsam zu tun. Also mit Kollegen sprechen oder wie in der NAMOR mit Fachexperten aus anderen Bereichen diskutieren, weil hier wachsen Technologien zusammen. Und hier müssen wir interdisziplinär arbeiten.
Vielen Dank, Michael.
Gerne.
Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal beim Automation Podcast.
Vielen Dank, dass ihr heute interessiert dabei wart. Uns hat es Spaß gemacht, euch hoffentlich auch.